Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ob Samuel Finzi eine vergleichsweise kleine Rolle in Schnitzlers Liebelei nach Gmunden zu den Salzkammergut-Festwochen gelockt hat oder doch eher der herrlich kühle Traunsee, darüber sprechen wir gleich. Wir schauen auch nach Köln, wo jetzt die internationale Ausstellung über Ramses II. Und das Gold der Pharaonenstation macht. Und wir lassen uns von der Kuratorin der großen Franz-Hals-Ausstellung in der Berliner Gemäldegalerie erzählen, was die Meisterwerke des Niederländers auch heute noch so lebendig, lustig und innovativ erscheinen lässt. Ob es der malerische Attersee ist oder der kaiserliche Kurort Bad Ischl. Das Salzkammergut lockt viele in den Ferien an und umso mehr, wo die Region in diesem Jahr europäische Kulturhauptstadt ist. Und Kultur gibt's reichlich. Zum Beispiel bei den Salzkammergut-Festwochen, die seit 37 Jahren in Gmunden stattfinden. Seit 3 Jahren leitet die ehemalige Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann dabei das Theater- und Literaturprogramm. Und diesmal ist ihr ein echter Kugelung. Samuel Finzi, der auch aus Film und Fernsehen bekannt ist, tritt in Schnitzlers Liebelei als Hans Weiring auf und singt sogar.
Sand mit Gift und Freude, der Dohlen. Öffnungsrituell zweier Austern. Ohne Zitronensaft.
Samuel Finzi als Hans Weiring rezitiert am Klavier das Gedicht Der Kuss aus Elfriede Jelineks ersten Buch Lisas Schatten von 1967. Was Jelinek in Schnitzlers Liebelei zu suchen hat, das weiß Martin Thomas Pesel, der heute die Premiere besucht hat. Herr Pesel, offenbar gab es ja an diesem Schnitzlerabend nicht nur Schnitzlertext. Was gab es denn überhaupt noch zu hören außer Elfriede Jelinek?
Also was Jelinek in der Liebelei zu suchen hat, Ihre erste Frage, darauf kann ich nach dieser Premiere auch nur einen vorsichtigen Antwortversuch wagen. Jelinek wurde zu diesem Gedicht ja von Gustav Klimts Gemälde Der Kuss inspiriert, das wie Schnitzlers Drama um die Jahrhundertwende entstanden ist, etwas später. Und diese Jugendstil-Fin-de-Siècle-Ästhetik klingt auch ein bisschen im Bühnenbild und in den Kostümen dieses Abends an. Also da hängt eine goldene Spiegelscheibe schräg über der Bühne und die SpielerInnen, die auf ihren Auftritt warten, ebenso wie das Klavier, das wir gerade gehört haben, die sind durch einen transparenten Vorhang mit so einem impressionistischen Blümchenmuster vom Vordergrund getrennt. Dieser Vorhang erzeugt am Anfang im Licht eine seltsame Körnigkeit. Es ist wie man, wenn man einen alten Film ansieht. Und damit komme ich zu Ihrer anderen Frage. Das Ganze ist nämlich erstaunlich altmodisch. Was gab es noch außer Jelinek? Sehr viel Originalschnitzler und am Ende recht überraschend Miley Cyrus.
Das ist allerdings erstaunlich, wenn Sie sagen, das war altmodisch, denn die Regisseurin, Jahrgang 1989, Anna Stipiani, wie schaut sie auf dieses Stück und das süße Mädel aus der Vorstadt, das sich da von seinem Liebhaber ausnutzen lässt?
Es wurde im Vorfeld sehr betont, dass die Regisseurin einen weiblichen Blick auf den Abend werfen würde. Wohlgemerkt also nicht einen feministischen Blick. Denn wenn man einen feministischen Blick auf die Liebelei von Schnitzler würfe, dann müsste man den ganzen Text verwerfen. Er ist extrem in seiner Zeit verhaftet. Ebenso muss ich leider sagen, wie diese Inszenierung mit zwei kleinen Ausnahmen, zu denen ich gleich komme. Da ist dieser elegante junge Mann, Fritz, der hat eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Das macht ihn fix und fertig. Und er lässt sich dann auf Anraten seines abgebrühten Freundes Theodor, der wiederum mit einer ebenfalls abgebrühten jungen Dame zusammen ist, ablenken. Und zwar mit Christine, der Tochter eines Theatermusikanten, die ein armseliges, behütetes Leben bisher geführt hat und jetzt von dieser ersten großen und extrem ungleichen Liebe zerfressen wird. Na, und dann wird Fritz von dem Gatten seiner eigentlichen Affäre zum Duell gefordert und hält es nicht einmal der Mühe wert, Christine davon zu berichten. Und dann 2 Akte sind passiert und dann kommen die Abweichungen. Die eine ist das gehörte, vertonte Jelinek-Gedicht, das vor allem als Überleitung zwischen 2. und 3. Akt dient. Und die andere ist dann der Schluss. Denn im Original stürzt Christine, als sie erfährt, dass Fritz im Duell um eine andere gefallen ist, aus dem Haus, ist verzweifelt und ihr Vater weiß, sie wird nicht wiederkommen, was Selbstmordabsichten suggeriert. Und hier bei Anna Szczepierny wird dieser Schluss durch einen anderen ersetzt. Christine ist empört, wie mit ihr umgesprungen wurde und daraufhin auch irgendwie empowert und sagt sich dann eine deutsche Übersetzung des Popsongs Flowers von Miley Cyrus vor, der ja sagt dem Ex-Liebhaber, ich brauche dich gar nicht, ich komme auch alleine klar.
Jetzt haben wir ja am Anfang über Samuel Finzi gesprochen, der ja ein sehr bekannter Schauspieler ist und der spielt jetzt in diesem Stück überraschenderweise doch eine eher kleine Rolle. Ist er trotzdem sehr präsent oder beherrscht er sogar die Szenerie?
Also wenn er da ist, schaut man ihm schon ganz gerne zu. Wie er in dieses Konstrukt hineingerutscht ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Kontakte zu Karin Bergmann, die ihm vielleicht versprochen hat, da am Traunsee in Gmunden ein paar schöne Tage verbringen zu können. Er wird auch in Linz, denn das Ganze ist ja eine Produktion des Landestheaters Linz, wird er nicht mehr jedes Mal spielen, sondern dann wird Horst Heiß aus dem Ensemble ihn ersetzen. Er spielt auf eine sehr präsente Art zurückhaltend. Manchmal nuschelt er fast ein bisschen, ein rührender alter Mann, der deutlich älter wirkt, als der Schauspieler tatsächlich ist. Und dann doch auch so ein bisschen wie ein Fremdkörper in diesem jungen und echt vielversprechenden Ensemble des Landestheaters Linz. Also Cecilia Perez als die abgebrühte Mitzi und Lorena Emmy Meyer als Christine, die haben schon viel Gutes gezeigt und bemühen sich hier redlich in dieser altmodischen Inszenierung ein bisschen Modernität einzubringen.
Also nicht so ganz begeistert klingen sie mir.
Nein, also es ist wirklich ein höchst seltsames, altmuseales Stück Theater, auf das dann am Ende ein bisschen Frauenpower dran gepfropft wurde. Man muss sagen, es passt ein bisschen zu diesen Salzkammergut-Festwochen, die ja sonst so gediegene Lesungen bekannter Namen hauptsächlich auf der Bühne in dem altbekannten Stadttheater Gmunden präsentieren. Nicht zu verwechseln mit der Kulturhauptstadt Salzkammergut, die ja jetzt hier nur 2024 herrscht und ein sehr wildes Programm von bildender Kunst Ai Weiwei bis zu Doris Uhlig, die am Anfang alle schockiert hat, weil sie nackt war. Auch das gibt es hier bei diesen Salzkammergut-Festwochen nicht.
Martin Thomas Pesel über Liebelei von Arthur Schnitzler bei den Salzkammergut-Festwochen in Gmunden. Dort war heute Premiere und später wird diese Inszenierung von Anna Szczepierny auch in Linz am Stadttheater zu sehen sein. Dann aber wohl nicht immer mit Starbesetzung, also nicht immer mit Samuel Finzi. Wenn bei uns eine Kanzlerin oder ein Kanzler 16 Jahre am Stück regieren, ist das schon ganz schön beachtlich. Dabei ist das nichts im Vergleich zur Regentschaft von Ramses II., der mehr als 66 Jahre im alten Ägypten regiert hat, sein Land durch große Schlachten führte und Tempel und Paläste gebaut hat, die bis heute, also über 3000 Jahre nach seinem Tod, für Staunen sorgen. Jetzt erwacht dieser mächtige Herrscher gewissermaßen nochmal zum Leben in einer aufsehenerregenden internationalen Ausstellungen. Ramses II., das Gold der Pharaonen, macht nach Paris und Sydney jetzt in Köln Station und Cornelia Wegerhoff war schon für uns in diesem Kölner Odysseum. Überall, wo ich heute geguckt habe, ist die Rede von diesem beeindruckend gut erhaltenen Sarg des Pharaos. Wie schaut er denn jetzt aus? Da bin ich neugierig.
Ja, also das ist ein Zedernholzsarg und der ist einfach wunderschön geschnitzt. Man kennt so diesen Nemes-Kopfschmuck am Ende. Da ragt eine Kobra heraus. Das ist die Ureus-Schlange, die altägyptische Göttin und Symbol für die Wiedergeburt. Darunter die typischen mit schwarzem Kajal umrandeten Augen, der geflochtene falsche Osiris-Bart. Das stilisierte Abbild von Pharao zeigt sich mit gekreuzten Armen. Das ist die Haltung von Osiris, dem Totengott. Und jetzt kommt es. Das Ganze hat auch noch eine wahnsinnig spannende Geschichte. Das ist nämlich ein Notsarg. Vor 3000 Jahren haben nämlich tatsächlich Grabräuber schon im Tal der Könige geplündert. Also da lag er erst eine Weile da. Und die hohen Priester haben gemerkt, ach, da ist der steinerne Sarkophag beschädigt von Ramses II. Und dann sind die sehr hektisch geworden und haben die Mumie umgebettet, eben in diesen Notsarg. Zeit genug, diese wunderbare Arbeit hatten sie scheinbar doch noch. Und darin haben sie ihn versteckt. wurde alles gefunden im 19. Jahrhundert und jetzt steht er in Köln in der Ausstellung Ramses, das Gold der Pharaonen.
Aber das ist ja nicht das Einzige, nehme ich mal an, was in dieser Ausstellung so besonders ist und zu sehen ist.
Nee, es gibt insgesamt mehr als 180 kostbare Originalartefakte aus der Herrscherzeit von Ramses II. Ramses der Große wird er ja auch genannt. Und man sieht zum Beispiel eine Statue von Ramses als Sphinx. Man sieht eine ganz wuchtige Steinmetzarbeit. Das ist das Endstück eines Obelisken, sogar noch mit vergoldeter Spitze. Ramses war ja ein unglaublich großer Baumeister. Sie haben es schon erwähnt, überall hat er in Ägypten Paläste und Tempel errichten lassen. Und durch einen kann man mit Virtual Reality, nämlich den großen Tempel von Abu Simbel, sozusagen hindurchgehen mit ihm zusammen. Es gibt aber auch zum Beispiel Originale, ganz filigranen Schmuck aus Gold mit Edelsteinen und wie Lapis Lazuli. Also das sind wirklich tolle Beispiele der ägyptischen Hochkultur.
Was Besonderes ist ja auch dieser Ausstellungsort, das Odysseum in Köln. Das ist nämlich kein städtisches Museum, sondern wird ganz unternehmerisch geführt. Und da gab es ja große Blockbuster-Ausstellungen, Jurassic World oder Harry Potter. Wie passt denn da jetzt Ramses rein?
Ja, und das noch auf Platz Nummer 5 weltweit. Ne? Zwei Ausstellungen gab es in nicht ganz identischer Form in den USA. Vergangenen Sommer war das Ganze in Paris mit Riesenandrang. Paris sei auch die einzige Station, hieß es in Europa damals. Ich kenne Leute, die sind wirklich von Deutschland nach Paris gefahren, um das zu sehen. Und dann ging es nach Sydney, Köln völlig überraschend. Aber Andreas Gwasch, Geschäftsführer des Odysseums, hat mir erklärt, er pflegt gute Kontakte zum Chef von World Heritage Exhibitions, dem US-amerikanischen Unternehmen, das weltweit solche und andere Blockbuster-Ausstellungen organisiert. Und er hat gesagt, die Harry-Potter-Ausstellung im Kölner Odysseum mit allein 400.000 Besucherinnen und Besuchern, die hat dazu beigetragen, mit magischen Kräften, dass es mit dem Ramses auch geklappt hat. Und dass da im gehobenen Kulturbetrieb manch einer kritisch die Augenbraue hebt, wenn altägyptische Kulturschätze da in einem Atemzug, sage ich mal, mit Harry Potter genannt werden, das stört Andreas Wasch vom Odysseum überhaupt nicht.
Aber das ist nun mal ein großes Publikumsinteresse letztendlich. Also warum geht das als privater Unternehmer? Weil wir uns wirklich drum kümmern. Und es ist ja keine Kopieausstellung. Es gab ja diverse Kopieausstellungen. Es sind alles Originale, das haben Sie ja gehört letztendlich. Und vor 4 Jahren war klar, dass Ramses kommt und seitdem kämpfen wir darum. Im Grunde will das jedes große Museum haben. Die Faszination Ägypten muss man, glaube ich, keinem erklären.
Das sagt Andreas Gwasch vom Odysseum in Köln. Was sagen denn so Fachleute dazu? Sie selbst waren ja auch lange Kairo-Korrespondentin für uns. Haben Sie da auch Leute getroffen, Ägyptologinnen und Ägyptologen heute Abend?
Ja, eine ganze Reihe sogar. Fangen wir mal mit den Ägyptern an. Die haben das Ganze ja organisiert. Der Generaldirektor der ägyptischen Antikenverwaltung war da und hat mir gesagt, das ist so ein langes, aufwendiges Prozedere. Jedes einzelne Exponat wird vorher untersucht, CT-Aufnahmen gemacht, ob man den Transport überhaupt zumuten kann. Im Museum werden die Bedingungen geprüft, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Sicherheit. Im Odysseum sitzt da bis Januar ein ägyptischer Inspektor der Antikenverwaltung und schreibt jeden Tag einen Bericht nach Hause. Das ist unser Kulturerbe, so der Chef der Antikenverwaltung, aber hat gesagt, ehrlich gesagt, wir brauchen auch das Geld, weil mit diesen Ausstellungen können wir unsere antiken Monumente in Ägypten erhalten.
Das ist klar, dass da auch natürlich Geld dafür notwendig ist. Was haben die noch so erzählt?
Ja, Richard Bussmann habe ich noch getroffen, Professor für Ägyptologie an der Uni Köln. Der war aber so ehrlich zu sagen, dass es ihm wie die vielen anderen gegangen ist, als er zum ersten Mal von diesem ungewöhnlichen Ort gehört hat.
Ich würde schon sagen, es ist ungewöhnlich, dass es im Odysseum stattfindet. Und meine erste Reaktion war auch etwas überrascht. Aber das sind absolute Meisterstücke, die hier zu sehen sind. Das ist der Schmuck der Prinzessinnengräber aus dem Mittleren Reich. Ganz fein gearbeitet, wirklich herausragende Qualität und auch kulturhistorisch sehr interessant. Das ist das Bestattungsensemble aus den Königsgrüften aus Tanis, der 21. und 22. Dynastie. Das ist in etwa vergleichbar mit der Grabausstattung Tutanchamuns, datiert 200 Jahre später. Aber von dem Level, von dem man da spricht, da ist man also in der ganz obersten Klasse dieser Objekte. Ich denke, wir können sehr froh sein, dass diese Ausstellung nach Köln gekommen ist.
Und das hat ja nicht nur er sich quasi gleich anverwandelt, sondern ganz Köln freut sich, dass Ramses jetzt eine kölsche Jung ist. Hat heute eine Boulevardzeitung getitelt, aber so ganz stimmt das ja nicht. Ne?
Nee, der Ramses ist ja nicht da, beziehungsweise seine Mumie, die liegt nach wie vor in Kairo im Museum.
Was war das überhaupt für ein Typ, dieser Ramses?
92 Jahre alt ist er geworden, über 100 Kinder soll er gezeugt haben. Also er sei ein Familienmensch, wurde heute geschrieben, hatte 8 Frauen. Das kann man auch anderer Meinung sein, ob das dann besonders familiär ist. Aber er hat eben durch Kriege geführt, er hat den ersten Friedensvertrag der Welt abgeschlossen und eben diese wahnsinnigen Bauwerke da eben erstellt, die wir heute noch bewundern können.
Worüber wir auch noch sprechen sollten, ist der Kurator der Ausstellung. Der ist nämlich auch eine Größe für sich, nicht?
Ja, der arbeitet gerade ebenfalls am Legendenstatus. Das ist Dr. Zahi Hawass in der Wüste, normalerweise mit Cowboyhut, so wie Indiana Jones. Ich weiß jetzt nicht, wer den Hut zuerst getragen hat. Zahi Hawass erforscht seit Jahrzehnten die Pharaonenzeit, ist wohl der berühmteste Ägyptologe weltweit, war mal auch Minister. Und er hat die Gelegenheit genutzt, nochmal an eine ganz andere ägyptische Berühmtheit zu erinnern. Mit besten Grüßen nach Berlin. Wir erinnern uns, da schwelt seit Jahren einen Rückgabestreit. Und wo Zahi Hawass schon mal das Mikrofon hatte und so viel Deutsche um sich rum?
Wie ich schon früher gesagt habe, wir teilen die ägyptischen Altertümer mit der ganzen Welt. Wir haben Deutschland schon eine Menge Artefakte gegeben. Im Gegenzug fragen wir nur nach einem Objekt, das für die Ägypter einmalig ist. Die Büste der Nofretete, die Ägypten einst illegal verlassen hat. Und die wollen wir zurück.
Kann man geteilter Meinung drüber sein, aber er wollte es auch nochmal sagen.
Cornelia Wegerhoff, vielen Dank über diese internationale Wanderausstellung. Hat sie uns erzählt, das Gold der Pharaonen. Gerade macht sie in Köln Station. Ab Samstag ist sie im Odysseum geöffnet bis zum 5. Januar.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thomas Jädicke.
Durch den Wassereinbruch infolge von Starkregen sind Teile des Bestands im Magazin der Zentral- und Landesbibliothek in Berlin-Mitte beschädigt worden. Innerhalb von wenigen Minuten habe das Wasser im Magazin, in dem in 70 Doppelregalreihen von 10 Metern Länge vor allem historische Zeitschriften und Schallplattenbestände aufbewahrt werden, 10 Zentimeter hochgestanden, sagte ZLB-Betriebsdirektor Fanser dem Deutschlandfunk. Mit Unterstützung der Feuerwehr sei es gelungen, den Raum wasserfrei zu kriegen. Nun würden die beschädigten Bücher getrocknet. Das vom Wassereinbruch betroffene Gebäude, ein ehemaliger Pferdestall, ist nach Fansers Ansicht für das konservatorische Aufstellen von Büchern ungeeignet.
Wir haben regelmäßig solche Havarien mit eindringendem Wasser und ich kann sagen, aus der Erfahrung der letzten Jahre, die werden von Jahr zu Jahr schwerer beherrschbar. Das, was wir gestern erlebt haben, war gerade noch so mit unseren Kräften zu bewältigen. Wenn wir gestern Abend noch einen zweiten Starkregen gehabt hätten und wieder irgendwo eine Stelle gewesen wäre, wo Wasser reingekommen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich die Waffen strecken müssen. Und dementsprechend blicke ich auch mit Sorge in die Zukunft und sage auch, dass es jetzt eilt, dass wir einen neuen Standort kriegen, der die Zentral- und Landesbibliothek Berlin unter ein Dach bringt und das auch unter baulichen und technischen Bedingungen, die einer Großstadtbibliothek dieser Größe gerecht werden.
Jonas Fanser, Betriebsdirektor der Zentral- und Landesbibliothek in Berlin-Mitte. 2 Monate nach dem Schweizer Sieg beim Eurovision Song Contest regt sich in dem Land Widerstand gegen die Austragung des Wettbewerbs im kommenden Jahr. Der Eurovision Song Contest ist ein scheußlicher Propagandaanlass, wetterte die konservativ-christliche Partei EDU auf X. Sie will in allen Städten, die sich um die Austragung beworben haben, per Volksabstimmung verhindern, dass Steuergeld verwendet wird. Der Zürcher Politologe Thomas Wittmer sagte dem Sender SRF, er glaube, dass die Kritik aus konservativen Kreisen damit zusammenhänge, dass der ESC als queere Veranstaltung wahrgenommen werde. Als non-binäre Person hatte Nemo in diesem Jahr den Sieg für die Schweiz errungen. Nemo setzt sich dafür ein, dass in der Schweiz, wie in Deutschland und in anderen Ländern, in offiziellen Dokumenten ein drittes Geschlecht eingetragen werden kann. Der Fotograf Thomas Höpker ist tot. Der gebürtige Münchner starb im Alter von 88 Jahren, wie seine Agentur Magnum Photos mitteilte. Höpker litt an Alzheimer. Er war Urheber einiger der bekanntesten Fotografien der vergangenen Jahrzehnte. Darunter waren etwa ein Porträt der Boxlegende Muhammad Ali und eine Aufnahme von einer Gruppe entspannt zusammensitzender Menschen nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York.
Und ikonische Bilder, die sich auf ganz andere Weise ins kollektive Gedächtnis gebrannt haben, hat auch die amerikanische Schauspielerin Shelley Duvall geschaffen. An der Seite von Jack Nicholson spielte sie in Stanley Kubricks Horrorklassiker The Shining. Jetzt ist Shelley Duvall im Alter von 75 Jahren gestorben. Ihren Durchbruch hatte sie 1977 in dem Filmdrama Drei Frauen von Robert Altman. Und für die Rolle der Mildred bekam sie bei den Filmfestspielen von Cannes den Preis als beste Darstellerin. Mit Altman hat sie auch noch 6 weitere Filme gedreht, aber am meisten wird sie doch mit Hugh Briggs' The Shining in Verbindung gebracht. Er war unglaublich produktiv, eigensinnig und ein Erneuerer. Der niederländische Maler Frans Hals porträtierte Prostituierte, Schausteller, eine Fischverkäuferin und andere Außenseiter der Gesellschaft, was zu seiner Zeit, also im 17. Jahrhundert, sonst niemand tat, auch nicht seine berühmten Zeitgenossen Vermeer und Rembrandt. Die Berliner Gemäldegalerie zeigt jetzt 80 Bilder dieses Vorreiters der Moderne. Es ist die erste große Frans-Hals-Ausstellung in Deutschland und ich bin jetzt mit der Kuratorin dieser Schau verbunden, Katja Kleinert. Sie ist stellvertretende Direktorin der Gemäldegalerie und Kustodin für niederländische und flämische Kunst des 17. Jahrhunderts. Hallo, guten Abend, Frau Kleinert.
Hallo, schön, dass ich sprechen darf.
Ja, wir freuen uns, mit Ihnen zu sprechen. Frau Kleinert, wenn man sich Frans Hals Gemälde anschaut neben denen seiner Zeitgenossen, was ist da anders? Worin unterscheidet er sich jetzt von den Sujets allein mal abgesehen?
Hals gibt dem Menschen und er malt ja nur Figuren, also Porträts und Genrebilder mit Figurendarstellungen in Lebensgröße. Erstaunlich lebensnah und authentisch wieder. Man hat bei diesen Bildern so das Gefühl, dass man eigentlich den Personen in all ihren Eigenheiten und zum Teil auch Unzulänglichkeiten direkt gegenübersteht. Und die Betrachtung von einem Bild von Frans Hals ist eigentlich wie die Begegnung mit einem Bekannten. Die sind eben besonders lebendig und vital gestaltet. Hals schafft das, indem man sich über diverse Konventionen der Malerei hinwegsetzt. Also er findet neue Haltungen, Posen, Gesten. Er führt das Lächeln oder Lachen ein, einen Gefühlsausdruck, der als nicht bildniswürdig in der Zeit eingestuft worden ist und der auch sehr schwer zu malen ist. Und Hals schafft das aber ganz virtuos. Er stellt das Lachen in allen Nuancen und verschiedenen Formen dar. Und ganz besonders ist halt auch die Maltechnik von Frans Hals. Hals malt besonders frei und offen in einer sehr spontanen Art und Weise. Und diese Maltechnik vermittelt oder evoziert in den Bildern so eine Leichtigkeit und Momenthaftigkeit. Also man hat das Gefühl, man steht eigentlich vor so einem gemalten Augenblick. Man hat das Gefühl, die Person hat sich gerade umgedreht oder eben die Hand erhoben und man hat Teil an diesem Augenblick, in dem gerade gemalt wurde, die Person hier als Bildnis festgehalten wurde.
Deshalb heißt die Ausstellung ja auch Meister des Augenblicks, nehme ich an. Und er hat ja auch, ich habe es schon gesagt, Menschen porträtiert, die eigentlich so nicht zur besseren Gesellschaft gehörten, Prostituierte oder auch geistig beeinträchtigte Menschen. War er denn auch so ein Freidenker, also so ein unkonventioneller Mensch, um sich das zu erlauben? Oder was hat ihn da so angetrieben?
Also bei der Genremalerei, von der wir jetzt hier gerade sprechen, in der er die Person vom Rand der Gesellschaft darstellt, darf man eigentlich nicht vom Porträt im eigentlichen Sinne sprechen. Also es sind tatsächlich Genrefiguren, aber was sehr wohl so ist, ist, dass denen historische Personen Modell gestanden haben, die wir zum Teil auch identifizieren können, wo wir genau wissen, wer das gewesen ist. Also im Fall von Malebabe ist das beispielsweise der Fall oder bei dem Rommelpott-Spieler. In den anderen Bildern ist das sehr naheliegend und zu vermuten. Und das Besondere ist, dass Frans Hals diese Figuren, die in der klassischen Genremalerei nur in ganz kleinen typisierten Figuren vorkommen vielleicht, in das Porträtformat erhebt. Also sie werden lebensgroß dargestellt und in ihrer ganzen Individualität und Ausdrucksstärke und sind da dann auch gleichberechtigt beobachtet und liebevoll gemalt und dargestellt, wie eben die Porträts von der Elite der Gesellschaft. Und die Frage, warum Frans Hals das macht, ob er besonders interessiert war oder sozial eingestellt, das ist eine Vorstellung eigentlich des 20. Jahrhunderts. Das 17. Jahrhundert funktioniert so noch nicht. Meiner Meinung nach ist Frans Hals einfach sehr interessiert am Menschen, am Charakter von Menschen, an besonders interessanten Charakteren, an Ausdrucksstärke. Und da macht er dann auch keinen Unterschied, eben ob es die ganz Reichen sind oder die Armen, die er dann in den Genrebildern festhält. Und in den Porträts beispielsweise von den Reichen ist es auch so, dass er durchaus so Unzulänglichkeiten darstellt, so Arroganz und so eine gewisse Schnöseligkeit kommt da auch zum Tragen. Und das traut er sich dann auch in diese Bilder mit einzubinden.
Hat das denn den reichen Auftraggebern überhaupt gefallen, wenn er sie so gemalt hat? Wie kam das denn an in seiner Zeit?
Er ist beauftragt worden und ich weiß von keinem Fall, wo das wieder zurückgegeben wurde, das Bild. Also die Qualität von Hals ist einfach diese unglaubliche Ausdrucksstärke und diese Authentizität, die aus diesen Bildern spricht. Also es ist eigentlich, kein Charakter ist wirklich unangenehm. Also auch wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt eine bisschen schnöselige, arrogante Person, unglaublich modisch angezogen und so herausgeputzt, so ein bisschen stutzermäßig, dann ist das trotzdem eine sympathische Darstellung. Also Hals lässt jeder Figur, jedem Dargestellten seine Würde und so eine Sympathie zukommen. Wir haben einen Fall in der Ausstellung, da gibt es ein Bild von einem ganz jungen Utrechter Patrizier, der eben sehr modebewusst und eben auch so ein bisschen überheblich rüberkommt. Ganz, ganz toll gemaltes Bild. Und daneben haben wir ein Bild gehängt, das den gleichen Utrechter Patrizier Jasper Schrade darstellt, 9 Jahre später, verheiratet, in gesellschaftlich etablierter Position und so weiter, von einem anderen Maler gemalt, anlässlich seiner Hochzeit. Und wenn man das vergleicht, dann ist das einfach bei weitem nicht so ausdrucksstark, dieses zweite Bild. Und ja, sehr, sehr viel weicher und wächserner. Und Franz Hals ist einfach unglaublich vital und ausdrucksstark. Und dann, wenn man davor steht, fällt einem die Wahl eigentlich nicht schwer, welchen Maler man wählen würde, wenn man sich selbst so porträtieren lassen würde.
Und macht ihn denn diese Vitalität, diese Lebendigkeit im Ausdruck, die er so einfangen konnte und auch, dass er so einen Blick offenbar für die Individualität der Menschen hatte, die er porträtiert hat, macht ihn das so zum Vorreiter der Moderne oder gibt es da noch andere Aspekte?
Also es ist natürlich die Maltechnik, diese unglaublich offene, freie, spontane Maltechnik. Franz Hals bereitet seine Bilder auch nicht vor. Also es gibt keine Zeichnung von Franz Hals, fertigt keine Unterzeichnungen auf den Leinwänden oder Tafeln an. Er arbeitet wirklich unglaublich spontan und jedes Bild ist neu gedacht, er beobachtet neu und es ist jedes Mal wirklich ein ganz eigenes Bild. Also das ist was, dieser spontane Auftrag und dieser sehr freie Auftrag, den die Maler der Moderne natürlich bewundern. Es ist auch natürlich diese individuelle Darstellung der Personen und das Interesse beispielsweise an Gruppen wie Kindern, die häufig bei Hals dargestellt werden. Und das sind Sachen, die dann von den Impressionisten und Realisten ja auch aufgenommen werden und umgesetzt werden und wo sie so einen Vorreiter, ein Vorbild sehen, ganz erstaunt sehen zum Teil auch jemand, der das eben schon 200 Jahre früher gemalt hat. Also Lovis Corinth, wenn ich das noch kurz sagen darf, Lovis Corinth geht nach Kassel und will eigentlich Rembrandt kopieren und findet dann Franz Hals, das Bildnis eines Mannes mit Schlapphut, kopiert das und stellt dann fest, der hat ja genauso gemalt wie ich, ich muss mich gar nicht groß verstellen und das ist dann so eine Bestätigung und so eine Rückkopplung auch und erstaunt aber, dass das jemand vor 200 Jahren eben schon gemacht hat.
Also hat er eben auch ganz konkret einzelne Maler, die ihn im 19. Jahrhundert als Erneuerer gefeiert haben, inspiriert?
Ja, es gibt etliche. Also wir haben in der Ausstellung jetzt in dem Bereich, der die Rezeption von Franz Hals behandelt, vor allen Dingen uns konzentriert auf die deutschen Maler, weil das natürlich ein Riesenthema ist, wo man sehr, sehr viel zu machen und zu sagen kann. Wir haben das eben auf die deutschen Maler, Eibel, Corinth, Liebermann und so weiter beschränkt. Aber das gilt auch für englische, für französische, sogar für amerikanische Maler, niederländische Maler natürlich. Das ist eine ganz breite Bewegung, die Franz Hals da als Vorbild nehmen und sich von ihm inspirieren lassen. Und eines der Schlüsselwerke, was so einen Kultstatus dann auch bekommt, ist unsere Malebabbe, weil das ist das Bild, was am freiesten eigentlich gemalt wurde und relativ früh, nämlich 1869, schon in der öffentlichen Ausstellung gezeigt worden ist. Und das ist so ein Stein, der da ins Rollen kommt und große Begeisterung dann auslöst.
Katja Kleinert, Kuratorin der Franz-Hals-Ausstellung in der Gemäldegalerie Berlin. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Und zu sehen sind die Meisterwerke von Franz Hals dort bis zum 3. November dieses Jahres. Kunst ist ja, wie wir auch gerade bei Franz Hals gehört haben, sehr oft ihrer Zeit voraus. Und das trifft auch für die künstlerische Bewegung zu, um die es jetzt geht. Die Casablanca Art School, entstanden 1956, also kurz nach der Unabhängigkeit Marokkos. Um was es dabei geht, das zeigt jetzt die Schirnkunsthalle Frankfurt und lässt auch unseren Kunstkritiker Rudolf Schmitz staunen über dieses weitgehend unbekannte Kapitel der Kunstgeschichte.
Die Plastik-Multiples von Mohamed Atallah, rot-gelbe Formen, die sich dynamisch ineinander fügen, ähneln nicht zufällig einer anbrandenden Welle. Denn tatsächlich sind diese Skulpturen aus den frühen 1970er Jahren das Zeichen des Aufbruchs, der Erneuerung, der alles erfassenden Euphorie, die sich spätestens seit 1968 durch die Casablanca Art School im Land verbreitete. Nein, das war keine politische Kunst, wie man vielleicht erwarten könnte, aber doch eine sehr politische Art, die Kunst zu betrachten und mit ihr umzugehen. Kurator Murat Montazami.
But they certainly do art politically.
Sie machten Kunst auf politische Art. Sie brachten Menschen zusammen durch die Kunst und schufen Situationen, um sich eine neue Gesellschaft vorzustellen. Eine neue Art, mit Kunst umzugehen, neue Räume für sie zu finden und die Rolle der Künstler zu definieren. In einer Gesellschaft, die davon nichts wusste.
Zwar ist das, was die Schirn-Kunsthalle an Gemälden der 1970er Jahre zeigt, keine gänzlich unbekannte Formensprache, geometrische Abstraktion also. Aber was Mohamed Melechi und Mohamed Chabah da auf die Leinwand zaubern, ist von einer glühenden Farbigkeit und von einem formatsprengenden Schwung, wie es in europäischen Breiten kaum zu finden ist. Wer hier allerdings antikoloniale Gesinnung sucht, ist zunächst einmal auf dem Holzweg. Denn die Ausformung eines neuen Selbstbewusstseins gelang nicht von heute auf morgen.
And therefore, what it means for a newly independent country.
Das war ein gerade erst unabhängig gewordenes Land, das seine postkoloniale Identität suchte. Wie also konnte man künstlerisch auf diese Situation reagieren? Die Künstler der Casablanca Kunstschule verkörperten keine antikoloniale Bewegung, weil es diese Gruppe vor der Unabhängigkeit nicht gab. Aber als postkoloniale Bewegung nahmen sie teil an der Dekolonialisierung der Kultur.
They took part in decolonizing the culture.
Zwar gab es in Casablanca eine Kunsthochschule, aber keinen Kunstmarkt, keine Museen. Und so war es ziemlich naheliegend, dass Künstler und Künstlerinnen auf die Straße gingen, Wandgemälde anfertigten oder auch auf öffentlichen Plätzen in Casablanca oder Marrakesch ihre Bilder, Skulpturen und Grafiken ausstellten. Solche Kunstaktionen wurden Manifesto genannt. Kunst sollte sich im öffentlichen Leben erst einmal manifestieren, zur Erscheinung bringen.
But primarily it's their outdoor exhibitions.
Das waren vor allem Ausstellungen im öffentlichen Raum, nicht nur in den Straßen, sondern auch in den Eingangshallen von Hochschulen, von Kinos oder Theatern. Und die haben sie besetzt, um neue Ausstellungsräume zu schaffen.
Die Schau in der Frankfurter Schirn dokumentiert diese Aktivitäten mittels großformatiger Fotografien, die einen deutlichen Eindruck vom Anspruch der Künstler und Künstlerinnen geben, mit monumentalen Wandgemälden und Dekorationen in den Alltag vorzudringen und ihn zu formen. Esther Schlicht, Kuratorin der Schirn-Kunsthalle, hat mit viel marokkanischer Unterstützung auch zu diesem Thema recherchiert.
Wir haben ja gesehen, wir haben viele Innenraumdekorationen in Hotels, in öffentlichen Gebäuden und so weiter. Da ist ganz viel einfach komplett verfallen, verschwunden. Und erst jetzt, in den allerletzten Jahren, hat man begonnen, dieses Erbe überhaupt auch zu erhalten und sichtbar zu machen. Und so entsteht eben auch erst in jüngerer Zeit überhaupt ein Bewusstsein für diese Geschichte.
Die wesentliche Entdeckung aber, die in dieser großartig dokumentierten Schau zu machen ist, betrifft die Durchdringung von geometrischer Abstraktion und lokaler präislamischer Handwerkstradition. Nicht nur die Fotografien von Schmuckstücken der Berberkultur, heute afro-amazigische Kultur genannt, zeigen, dass an der Casablanca Art School systematisch geforscht, visuelle Anthropologie betrieben wurde. In den Gemälden von Mohamed Chabah meint man plötzlich Muster von geknüpften Teppichen zu erkennen. Kurator Murat Montazami.
Die präislamische Kultur von Marokko ist voll von geometrischer Abstraktion. In den Moscheen, in den Gewölben, in den Mosaiken, der Kalligrafie. In der klassischen islamischen Kunst dreht sich alles um Muster, eben um geometrische Abstraktion.
Diese nachvollziehbare Synthese aus lokalem kulturellen Erbe und moderner künstlerischer Avantgarde macht den Reiz dieser Ausstellung aus, lässt sie einzigartig erscheinen. Hier ist mal zu sehen, wie der westliche Kunstkanon transformiert und schließlich ad acta gelegt wurde.
Rudolf Schmitz war in der Schirn-Kunsthalle Frankfurt. Dort kann bis 13. Oktober die Casablanca Art School entdeckt werden. Schaut man sich früher Farbfotografien an, etwa den Maler Claude Monet, wie er verschwommen in seinem Garten steht, dann haben sie etwas Unwirkliches und vermitteln stark, was das für ein Quantensprung war vom Schwarz-Weiß zur Farbe. Welche Herausforderungen dieser Wandel auch technisch mit sich brachte, davon erzählt jetzt eine Ausstellung im Centre Pompidou in Metz, die Barbara Grech sich schon angesehen hat.
Farbfotografie? Echt jetzt? Empfangen wird man in dieser sehr umfangreichen und fundierten Fotografieausstellung im Centre Pompidou Metz jedenfalls von klassischer Schwarz-Weiß-Fotografie. Das Weltall mit Sternenmeer, Schwarz-Weiß. Eine Schattenfigur-Installation von Hans-Peter Feldmann, Schwarz-Weiß. Jede Menge Fotografien und Reproduktionen der berühmten Mona Lisa. Okay, bisweilen auch in Sepia. Aber Farbe?
Oui, parce que voir le temps en couleur, ça n'est pas une exposition sur la photographie couleur.
Ja, weil die Ausstellung die Zeit in Farben sehen nicht nur eine Ausstellung zur Geschichte der Farbfotografie ist, sondern anhand von drei großen Entwicklungsmomenten die Geschichte der Fotokunst erzählen möchte. Erstens, wie man das Foto auf Papier belichten konnte. Zweitens, wie der Augenblick, die Zeit, in das Foto gebannt werden konnte. Und wie die Farbe in die Fotografie kam. Drei wichtige Momente also in der Entwicklung der Fotografie. Und die ersten beiden Entwicklungen fanden noch sozusagen in Schwarz-Weiß statt.
C'est simplement le troisième moment qui est en couleur.
So Sam Sturzé, Kurator dieser Ausstellung Voir le temps en couleur, die Zeit in Farbe sehen. Der renommierte Fotokunsthistoriker, der zuvor Leiter des Fotofestivals Rencontre in Arles war und heute die französische Kunstakademie Villa Medici in Rom leitet, hat eine Art enzyklopädischen Parcours durch die Geschichte der Fotografie in den Ausstellungsräumen geschaffen.
Es geht darum, wie die technischen Entwicklungen in der Fotografie die Ästhetik in der Kunst beeinflusst haben. Denn durch die Fotografie wurde auf jeden Fall ein eigener Kunststil entwickelt. Durch die Fotografie konnten Dinge sichtbar gemacht werden, die man vorher mit dem bloßen Auge nicht erkennen konnte. Die Fotokunst ermöglichte es, den Moment einzufangen, die Bewegung dann später in der Filmkunst. Sprich, ohne die technischen Entwicklungen würde es diese Ästhetik in der Kunst nicht geben.
Ein Beispiel dafür, das Werk von Constantin Brancusi, bekannt für seine abstrakten Skulpturen. Brancusi entdeckte sehr schnell, dass man mit der Fotografie zum einen seine Werke weltweit bekannt machen kann.
Genau, Brancusi hat sehr früh die Fotografie für sich entdeckt. Einfach um seine Skulpturen auch für ein großes Publikum zu publizieren. Er hat sie aber nicht nur einfach abfotografiert, sondern entdeckt, dass man mittels der Fotografie diese Skulpturen sozusagen nochmal in ein ganz anderes Licht setzen kann, eine andere Interpretation des Werkes schaffen kann.
Bildhauer und Maler, die sich der Fotografie bedienen und umgekehrt. Fotografen, die Gemälde fotografieren und daraus ein eigenes Kunstwerk schaffen. Die Grenzen sind längst fließend. Das zeigt diese Ausstellung eindrucksvoll mit den Gemälden von Gerhard Richter, die berühmte Kerze inklusive.
Weil er als Vorlage für seine berühmten Bilder Fotos benutzt hat. Er hat ja geradezu fotorealistische Gemälde geschaffen. Er hat aber natürlich nicht einfach das Foto abgemalt, sondern diese berühmte Verschwommenheit in seine Bilder gezaubert. Ein Stilmittel, das im Übrigen auch oft in der Fotokunst verwendet wird. Und so bildet das Werk von Gerhard Richter die Klammer dieser Ausstellung. Wir beginnen mit Fotografien, die große Gemälde reproduzieren, und enden mit Richter, der Fotografien gemalt hat.
Daneben vorzügliche Werke von Baroness Abbott und Hiroshi Sugimoto sowie Entdeckungen aus Archiven und Privatsammlungen, die der fotokundige Sam Sturzé aus aller Welt zusammengetragen hat. Ein Spaziergang durch die Geschichte der Fotokunst, der nur eine Antwort zulässt, trotz der jahrzehntelangen Debatte um die Frage, ob Abbildung als Kunst gelten kann.
Da ist die Antwort klar. Fotografie ist eine Kunstform. Eine Kunst, die reproduziert werden kann. Wie bei der Fotografie mittels Abzügen. Aber es konnten eben auch Gemälde reproduziert werden. Wir zeigen hier einen ganzen Raum voller Fotografien der Mona Lisa aus den frühen Zeiten der Fotografie. Daneben im Übrigen eine gemalte Reproduktion der Mona Lisa, eine Leihgabe des Louvre. Aber wir zeigen in dieser Ausstellung auch, dass die Fotografen selbst große Künstler waren und sind, weil sie eben diesen ganz anderen Blick auf unsere Welt haben.
Die Geschichte der Farbfotografie in der Kunst zu sehen im Centre Pompidou Metz. Und was ansonsten los ist in der Kulturwelt, weiß Ulrike Timm, die schon die Feuilletons von morgen kennt.
Wer könnte diese Worte sagen? Bach ist der Acker, Mozart und Beethoven sind die Kartoffeln und wir Musiker heute sind die Nutznießer dieser natürlichen, gottgegebenen Intelligenz, die noch komplett analog war. Für heutige Begriffe unvorstellbar. Helge Schneider sagt das, der Schöpfer nicht nur des legendären Songs Katzenklo im Gespräch mit der Welt und es soll sein letztes Gespräch mit einer Zeitung überhaupt sein. Das lassen wir einfach mal so stehen. Interviewer Max Dax stellt jedenfalls schon vorab klar, ein Gespräch mit Helge Schneider bedeute vor allem, Deutschlands renommiertestem Quatschmacher und Komiker in Echtzeit beim Formulieren von Punchlines beizuwohnen. Vorherrschendes Thema ist die KI, die künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, oder sollte ich besser künstliche Doofheit sagen, ist die neueste Erfindung der Menschheit und vielleicht ihre letzte. Schließlich wird sie längst in der modernen Kriegsführung eingesetzt, sagt Schneider der Welt und erklärt, warum kein Algorithmus je ein Lied wie Katzenklo komponieren könnte. Sagt's, zieht sein Smartphone, gibt bei ChatGPT ein Lied mit den beiden Worten Katze und Klo in Auftrag und gewinnt. Zumindest diesen Test. Was KI dichtet, auch das lesen Sie in der Welt. Ein weiteres großes Interview finden wir in der Süddeutschen Zeitung mit der Schauspielerin Isabelle Huppert. Sie ist mittlerweile 71 Jahre alt, dreht kontinuierlich seit einem halben Jahrhundert und immer noch gern. Gerade ist Madame Sidonie in Japan mit Huppert in der Titelrolle angelaufen. Andere mögen das Kino schon tot sehen, um die Ecke gebracht von Streaming und künstlicher Intelligenz. Isabelle Huppert bleibt optimistisch, zumindest für ihr Land. In Frankreich haben wir noch viel Gefühl für Filmgeschichte und es werden so viele Filme gemacht, sagt sie der Süddeutschen Zeitung. Festivals sind wichtig, weil sie noch zeigen, dass Filme gleichzeitig Kunst und Unterhaltung sein können. Es wird so viel gemacht, vieles hat nur nichts mit Kino zu tun. Serien sind einfach keine Filme. Das kann man auch anders sehen, aber Isabelle Huppert sieht es so. Kein Ende nimmt die Debatte um eine erneute Präsidentschaftskandidatur von Joe Biden auch in den Feuilletons und die Sichtweisen sind durchaus unterschiedlich. Die Frankfurter Allgemeine berichtet ausführlich, dass sich nun auch Hollywood von Biden abwendet und er damit wichtige Geldgeber für seine Kampagne verliert. George Clooney etwa rückte öffentlich ab von Biden, was den Kommentator der Welt auch ein bisschen belustigt. Gratis-Consulting aus der Entertainment-Industrie. Jan Feddersen von der Taz hält die vielen öffentlichen Ratschläge an den Präsidenten von Clooney und Co. für Verrat. Sie schwächten nicht nur die Person, sondern auch die Demokratie. Viel wichtiger sei, was Biden zustande gebracht habe. Die Ermöglichung von Green Deals auch gegen einen republikanisch dominierten Kongress. Biden und seine Leute haben die USA in den vergangenen 4 Jahren besser gemacht, auch ökonomisch. Er hat alles in allem die Demokraten davor bewahrt, eine Mélenchon-hafte Linkssekte zu werden. Er hat die Flügel der Partei ins sprechfähige Einvernehmen gebracht. Aber ob die Verdienste der Vergangenheit wirklich reichen für eine erfolgversprechende Zukunft? Dazu sagt die Taz nichts. Autor Feddersen aber hält Biden nach wie vor für den einzigen, der die Wahlen gegen die Republikaner gewinnen könne. Jugendliches kann man in der Gemäldegalerie Berlin bewundern, die eine große Ausstellung mit Bildern des 1580 in Antwerpen geborenen Franz Hals zeigt. Gemalt, dass sie zu leben und zu atmen scheinen, begeistert sich der Tagesspiegel und weiter. Großartig sind seine Kinderbilder, in denen man den zutiefst menschlichen Wunsch spürt, das blühende Leben auf immer festzuhalten.
Ulrike Timm war das mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.